Guten Morgen, all ihr Geschwister. Wir wollen Gott danken für diese Gelegenheit, dass wir auch jetzt wieder in Gottes Haus uns versammeln können. Ja, und besonders, weil wir uns ja unter Gottes Wort versammeln. Oh, wie wunderbar ist es nicht, dass wir so uns versammeln können und auch von Herzen singen können und dann Gottes Wort hören und auch es in verschiedenen Sprachen haben können. Wunderbar. Und jetzt, wo wir dann Gottes Diener haben, der uns das Wort Gottes bringt, aber auch wir haben die Gelegenheit mitzusingen, nicht nur kommen zu hören, auch zu singen. Lass unsere Augen schließen im Gebet. Unser Vater, wir beugen uns vor dir. Wir bitten, dass deine Gnade mit uns ist. Herr, wir danken dir für deine Gnade, die du über uns sozusagen gegeben hast und dass wir uns auch jetzt in dieser Zeit hier versammeln können. Herr, wir beten, sei du doch unter uns. In unserem Zusammenkommen mögest du bei uns sein, dass du uns durch das Singen segnest, durch das Wort. Herr, mögest du auch deinen Willen an uns, für unser Leben offenbaren. Herr, du kennst ja jeden Einzelnen von uns. Du weißt ja, was geschieht eines jeden Herzens. Herr, breche doch dein Brot jetzt uns. Das ist dein Wort, das ist unser Brot. Du weißt ja, was jede Seele besonders braucht. Und viele deiner Kinder sind hinausgegangen in verschiedenen Orten und Plätzen. Lass dein Wort hinausgehen, Herr. Und möge deine Gnade bei ihnen sein und dass sie all das bekommen von dir, was sie nötig haben. Möge deine Hand, die den Menschen bewahren kann, möge sie bei jedem sein und sie beschützen auch. Und Herr, über die ganze Welt verbreite, da wo dein Evangelium in Wahrheit gepredigt wird, möge dein Heiliger Geist doch unter all denen sein. Und Herr, da wo dein Wort gepredigt wird, wo Sachen auch in Ordnung gebracht werden müssen, dass Menschen doch dein Wort verstehen, wirke du in einer besonderen Weise. Dies bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Und viele der Geschwister sind hinausgegangen, um Gottes Wort zu predigen, eben die verschiedenen Außenstellen von der Mission. und wir sind jetzt im Januar und im März, so Gott will, werden wir eine Pastorenkonferenz haben. Da, wo du bist, sei im Gebet und auch wo, wem du Einladungen schicken kannst, sodass dieses hinausgeht und dein Wort hinausgeht. Die Pastorenkonferenz wird vom 6. März bis zum 8. März sein. Da, wo du bist, in deiner Gegend, wo Prediger sind, arbeiten im Werk des Herrn sind, lade sie ein oder gib uns die Adressen, dass wir sie offiziell einladen können. Ich weiß, da schon Einladungen hinausgegangen sind. Von einem Pfarrer habe ich schon gehört, er hat schon die Einladung bekommen. Und so lass uns schnell sein, weil das ist schon in ihren Kalender hinein eintragen können, dass sie dann auch Zeit machen können dafür. Lass uns nicht zaghaft sein und zögernd sein, sondern gebt uns die E-Mail-Adressen, dann schicken wir sie auch mit E-Mail oder Telefonnummer, dann können wir sie anrufen, dass wir diese Botschaft weiter verbreiten. Nun, die Sonne ist heiß diese Tage, sie ist wirklich brennt. Gewaltig herunter. Lass uns auch genug Wasser trinken. Wir haben ja das Aquellenwasser, das ist ja auch besonders gut, so wir wollen Wasser trinken. Zuerst wird jetzt der Posaunenchor für uns spielen und nachher überlassen wir es einfach den Herrn Boden, dass er für uns das Wort bringt. Und der Posaunenchor wird heute Morgen spielen. Wie ihr seht, die haben Schuluniformen an, weil die meisten vom Posaunenchor sind ja auch Schüler in der Schule. Und die Schule hat erst jetzt die letzte Woche wieder begonnen. Aber es sind noch ein paar schon Schulabgänger, die auch noch dabei sind, die mitspielen. Nun, die werden zwei Lieder spielen. Ich sage das in Deutsch: Zähl deine Segen ein nach dem anderen und schau, was der Herr für dich getan hat. Der zweite Lied ist: Der Herr, mein Heiland, er hält mich in seiner Hand und darin bin ich sicher.
Geschwister,
ich kann sagen, wir sind schon gesegnet geworden. Es ist so wunderbar, euch hier im Gottesdienst zu sehen. In diesen Tagen haben wir buchstäblich jeden Tag neue Gesichter gesehen. Wir möchten jeden Besucher wissen lassen, dass es uns eine Freude ist, euch hier bei uns zu haben. Und es ist wirklich unser Gebet, dass ihr auch wirklich reich gesegnet werdet bei eurem Aufenthalt hier. Wir vertrauen und auch beten, dass der Herr mit uns sein wird und zu uns spricht durch den Gottesdienst. Lass uns ein paar Verse aus der Bibel lesen. Aus dem zweiten Buch Könige vom Alten Testament, 2. Könige, Kapitel 6. Zweiter König, Kapitel 6, Vers 1. Die Kinder der Propheten sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, da wir vor dir wohnen, ist uns zu enge. Lasst uns an den Jordan gehen und einen jeglichen daselbst Holz holen, dass wir uns daselbst eine Stätte bauen, da wir wohnen. Er sprach: Gehet hin. Und einer sprach: Gehe lieber mit deinen Knechten. Er sprach: Ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen, und da sie an den Jordan kamen, hieben sie Holz ab. Da einer ein Holz fällte, fiel das Eisen ins Wasser, und er schrie und sprach: O weh, mein Herr, dazu ist entlehnt. Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist entfallen? Und da er ihm den Ort zeigte, schnitt er ein Holz ab und stieß dahin. Da schwamm das Eisen. Und er sprach: Heb's auf. Da reckte er seine Hand aus und nahm's. Lesen nur so weit. Lasst uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir beten, dass wieder einmal jetzt heute Morgen, dass du diese Worte nimmst, und sozusagen, dass du das Eisen schwimmen lässt. Die Worte des Menschen ist wie ein Axt, das Beil, das Eisen, das ist schwer. Das fällt runter und hat keinen Wert. Aber möge du durch deinen Heiligen Geist in diesen einfachen Worten Leben hineinhauchen, dass sozusagen die Axt in unserer Mitte schwimmt. Wir brauchen dieses Wunder, das von dir kommt, Herr. Bitte, Herr, sei uns gnädig. Wir bitten dich darum. In Jesu Namen. Amen. Diese Verse, die wir gelesen haben, waren in diesen Tagen für mich zum Segen in verschiedenen Weisen, wirklich in verschiedenen Weisen. War ein Punkt, wo ich so viele Notizen hatte, dass ich gar nicht mehr wusste, was soll ich ja nicht nehmen, was nicht. Aber lasst mich, erlaubt mir, einfach ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Zuerst sehen wir, wenn man das in einfachen Worten sagt, da waren Prophetenjünger, da war eine Schule für Propheten. Und die waren unter der Lehre von Elia. Das war Elisa, nicht Elia. Und die waren dann sogar so viel geworden, dass der Platz, wo sie wohnten, ihnen zu klein war. Da war plötzlich der Gedanke bei mir, hat eventuell das Verlassen von dem Propheten Gehase, den Diener von Elisa, dazu geführt, dass es so viele geworden sind. Weil in der Zeit, wo Gehase mit Elisa war, haben wir nie was gelesen oder gehört, dass da so viele Prophetenjünger sind, dass da sozusagen eine Art Prophetenschule ist. Aber wir wissen, dass Gehase sein Herz auf Irdisches gerichtet war. An Geld, Kleidung, einfach an kostbaren, besonderen Sachen. Als Gott ihn von da weggenommen hat, gibt den Anschein, dass plötzlich viele junge Propheten da waren, die zu Elisa kommen wollten, um mehr von Elisa zu hören, wie man Gott nachfolgt. Freunde, ihr werdet überrascht sein, wie die Gegenwart einer Person, die selbstsüchtig, fleischlich ist und die seinen eigenen materiellen Gewinn hat, wie so einer das Wirken des Herrn sozusagen hindern, aufhalten kann. Auch da bei Akan, die Geschichte da in der Zeit von Josua, die Gegenwart Akan war schuld daran, dass Israel einen Kampf verloren hatte. Wir werden uns wundern, wenn wir erkennen, was die Gegenwart einer Person ausmacht, die unter den Kindern Gottes sitzt und eigentlich ein Teil von ihnen ist, aber selbstsüchtig ist und fleischlich handelt, wie das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte hindern kann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel in diese Situation hineinlese, aber irgendwie war das mir einfach so deutlich geworden, das könnte gut sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Wie auch immer, die Söhne der Propheten kamen zu Elisa und haben zu ihm gesagt, der Platz, wo wir wohnen bei dir, der ist zu klein. das hebräische Wort, das den Platz beschreibt, wo sie gewohnt haben, ist ein Wort, das verwandt ist mit dem Wort, das im Hebräischen für den Tabernakel gebraucht wird. Es ist auch verwandt, dass die Herrlichkeit Gottes beschreibt, die auf dem Tabernakel geruht hatte. Und dieser Platz, wo sie mit Elisa gewohnt haben, gelebt haben, war das nicht nur eine weltliche Behausung, sondern es war ein Platz, wo die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig war, geruht hatte auf diesen Stelle. Das ist, was die Gemeinschaft unter ihnen war, die Propheten des Elisa mit Elisa zusammen untereinander gehabt haben. Und das ist, was die Gemeinde, der Leib Christi sein sollte, muss, sage ich. Es sollte ein Platz sein, wo die Herrlichkeit Gottes über die Menschen, über den Menschen ist. Und sie haben Gemeinschaft gehabt untereinander, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft gehabt haben, ja. Muss ich zurückdenken, die wir jetzt gerade vor kurzem die 70-Jahr-Feier hatten, mit Erlo Stegens Missionsdienst, wie wir plötzlich Platznot hatten, um alle einen Platz zu geben, die gekommen sind und kommen wollten für diese Feier. Und wie die Gegenwart Gottes sozusagen sichtbar war unter den Kindern Gottes, alle, die gekommen sind. Die Gemeinde sollte nicht nur eine soziale Versammlung sein oder Zusammenkunft. Es ist nicht der Platz, wo wir einfach uns gemütlich fühlen können. Dass wir unseren Tisch uns versammeln, zusammen Kaffee und Tee trinken. Dass wir Menschen anziehen, dass sie sich wohlfühlen in der Gemeinde. Die Gemeinde soll der Ort sein, der Platz, wo die Kinder Gottes sich versammeln und Gemeinschaft haben. Das hatten sie dort auch. Und die haben dasselbe Problem gehabt, was wir auch erlebt hatten. Der Platz wurde für sie zu eng, zu klein. Und so gingen sie dann zu Elisa und haben zu Elisa gesagt, könnten wir nicht zum Jordan gehen und uns Holz fällen, sodass wir den Platz vergrößern können, wo wir wohnen, dass wir mehr Platz haben. Geschwister, wegen der Zeit gehe ich nur durch schnell durch die Punkte. Ich werde nicht zu tief hineingehen. Aber was mich gesegnet hat, dass einer der Söhne des Propheten zu Elisa gesagt hat, Elisa, willst du nicht bitte mit uns gehen? Und Elisa ist eigentlich noch eine andere Version, der Name ist eine andere Version von Jesua, der für Christus gilt. So, Elisa war sozusagen eine Art Christus. Durch die Geschichte hindurch von Israel und da waren viele, die ein sozusagen ein Bild von Christi hatten. Noah war einer. Gott hat durch ihn die Erde errettet. Josef war so eine Art Christus. Und eigentlich jeder Christ, der ein wahrer Christ ist, der von seinen Sünden errettet wird, wird eine Art Christus, ein Teil von Christus. Wir danken den Herrn, dass wir auch unter uns Männer haben oder einen Mann haben, der auch sozusagen eine Art Christus ist. Nun, dieser eine Sohn, Prophetensohn, zuerst sagt er, könnten wir nicht gehen und Holz fällen? Sagt Elisa, ja, geht. Aber einer von denen, weiß nicht warum, ging hin und sagt, bitte komm doch mit uns, geh mit uns, Elisa. Er wollte, dass der Mann Gottes bei ihm ist, bei einem ganz normalen Einsatz. Einen normalen Wochentag sozusagen, ganz ein gewöhnlicher Tag, wo sie ihre Arbeit tun, aber er wollte, dass Elisa mit sie geht. Für mich, das ist nicht nur eine Formalität. Und nochmal, vielleicht lese ich ja zu tief in diesen Text hinein, aber für mich ist da kann ich irgendwie eine besondere Bindung sehen, eine besondere Liebe von diesem jungen Propheten mit seinen Elisa. Das war nicht ein formelles Planen und Organisieren, nein. Es war einfach wie, als er zu einem Vater spricht. Willst du nicht doch mit uns kommen? Komm doch bitte mit uns. Ich wundere mich, ob wir jeden Tag uns erinnern, jeden Tag, wenn wir ganz normale Arbeitslast zu tun haben, dass wir den Herrn Jesus auch immer wieder bitten und fragen, geh du mit uns bitte. So wie die einfach Elisa gebraucht haben, dass einfach nur mit ihnen gegangen ist. Und sie brauchten ihn auch als eine unmögliche Situation hervorkam. Wir, Freunde, wir brauchen Christus immer. Leben wir in Gemeinschaft mit Christus jeden Moment, jede Minute des Tages. Wir brauchen ihn. Sind wir uns davon bewusst? Und bitten wir ihn auch, dass er bei uns ist. Und möge die Tatsache, dass wir, wenn wir in ein Auto steigen und fahren, dass es nicht ein totes Ritual wird, einfach nur eine Gewohnheit ist. Ja, Ritual. Letzte Woche, wir sind von Balito hier zur Mission gefahren. Und neben der Straße war ein kleines Mädchen, vielleicht 6, 7 Jahre alt. Und da hat es gerade geregnet gehabt und da lief Wasser neben der Straße entlang. So, sie sprang, weil das war auf der Teerstraße, wo das Wasser gelaufen ist, aber drüber gesprungen und dann ist sie ein paar Schritte weiter nach oben gelaufen. Und als wir gerade 10 Meter vor ihr waren, ist sie wieder über dieses Wasser gesprungen, direkt auf die Straße, Teerstraße, mitten hinein. Zuerst ist sie über das Wasser gesprungen und dann ein paar Meter weggelaufen ist. Jetzt springt sie zurück. Nun, so wie sie vor das Auto gesprungen ist, da wäre keine Chance gewesen zu stoppen. Ich bin auch sehr langsam gefahren, aber ich hätte keine Chance gehabt zu stoppen. Mein Herz war direkt ein paar Sekunden stillgestanden. Ich habe gebremst. Aber das Bremsen wäre nicht genug gewesen, wenn sie noch ein paar Schritte weiter in die Straße gelaufen wäre. Als wir hier angekommen sind, konnte ich nur noch zurückblicken und sagen, Herr, danke, du hast ein Wunder gemacht. Du hast uns bewahrt von einem großen Unglück. Freunde, in allem, was wir tun, was wir denken und reden. Wir müssen uns bewusst davon sein, dass Christus mit uns ist, mit uns geht. Da ist etwas, was uns bewahren wird, wenn wir in der Gemeinschaft mit den Herrn sind. So haben sie dann zu Elisa gesagt, bitte komm mit uns. Und dann lesen wir im Vers 4, so ging er mit ihnen, als sie dann zum Jordan kamen, haben sie Bäume gefällt. Aber der Vers vorher, da heißt es, bitte lass uns zum Jordan gehen, sodass jeder sich ein Stück Holz, einen Baum holt. Möge jeder selber ein Holz holen, um einen Platz zu bauen, wo dann die Herrlichkeit Gottes wohnt, wo erst jeder sozusagen seinen eigenen Tabernakel hat, wo die Gegenwart Gottes gegenwärtig ist, die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig ist. Wir lesen nicht, dass da einer dabei war, der dann gesagt hat, nein, ich kann ja nicht, ich bin doch so und so, ich kann, ja, ein Baum, so einen Stamm zu tragen, das ist doch unmöglich. Wisst ihr, dass in Gottes Werk Da brauchen wir, da muss jeder Einzelne sozusagen ein Baum, das Holz tragen. Niemand ist zu unwichtig für Gott, dass er ihn für sein Werk gebrauchen kann. Auch die Baumstämme werden wohl nicht dieselben sein, weil manche können vielleicht große, dicke Stämme tragen können. Andere, die schwächer sind, können vielleicht nur einen kleinen Stamm tragen. Für die Person in seinen Umständen ist dieses Kleine aber auch ein Stamm, den er zu tragen hat, auch wenn er klein ist. Und wisst ihr, was mich segnet? Dieser eine Mann, dieser eine Sohn des Propheten, er war so eifrig mitzumachen, um Bäume zu fällen. Er hatte selber keine Axt. Er ging hin und hat sich eins geliehen, um dabei zu sein, um auch Bäume zu fällen. Ich weiß nicht, liebe Freunde, ob ihr diese Sprache kennt, wo du denkst, eigentlich habe ich doch gar keine Axt. Aber ich will Teil sein vom Werk Gottes. Ich sehe jeden anderen, der Herz und Seele und Kraft in das Werk des Herrn verbraucht und hineinsteckt. Und, oh Gott, ich will doch auch Teil sein von diesem Werk. Nicht nur nötigerweise nur den Segen zu empfangen, ich habe einfach nur das Verlangen, um Teil vom Werk zu sein. Aber ich habe keine Axt, aber ich will doch Teil vom Ganzen sein, Teil von dieser Arbeit. Ich habe nicht die Talente, die andere haben. Ich bin kein guter Redner. Ich habe keine Talente in anderen Bereichen. Ich fühle mich einfach arm, leer. Aber, oh Gott, erlaube mir doch, Teil von deinem Werk zu sein. Ich erinnere mich zurück. Oh, ich kann mich zurückerinnern, ganz am Anfang, als ich im Studium fertig war, wie ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Einen Morgen habe ich schon die ganze Nacht durchgearbeitet. Nächsten Tag ist mir dann bis 11 Uhr hat man frei gehabt zum Ruhen. Aber um 10 Uhr, kann mich erinnern, habe ich dann eine Botschaft von Pfarrer Erlo Steben mir angehört. Und da hat er gesprochen, Herr, dein Werk braucht Leute, die Arbeit tragen, oder? Und wusste, die Mitarbeiter und Erlo Stegen sind beschäftigt mit dem Werk des Herrn. Ich wusste nicht mit was. Ich wusste auch nicht, was sie da gerade getan haben. Aber für mich selber plötzlich war da so ein Verlangen, ein Schrei auf dem Herzen. Herr, ist es irgendwie möglich, dass ich ein Teil von dieser Arbeit werden kann? Das ist der Geist, den ich hier herauslese von der Aktion des Propheten. Er hatte keine Axt, aber er hat eine Axt von irgendwoher von jemandem geliehen, einfach um dabei zu sein bei dieser Arbeit. erkennt, all das, was wir haben, ist sowieso eigentlich nur von Gott geborgen, geliehen. Es gehört nicht uns selber. Auch dein Leben gehört dir nicht selber. Gott hat dir auch ein Leib geliehen, sozusagen. 30, 40, 50, 60 Jahre hier auf Erden zu leben. Aber die Zeit kommt, wo Gott diesen Leib wieder zurück von dir fordert. Er hat dir einen Leib geliehen, sozusagen, der für dich ein Tempel sein soll, wo du den Herrn dienst. Die Zeit wird kommen, wo Gott sagen wird, was hast du mit dem Leib getan, den ich dir anvertraut habe? Ist dein Leib, ist dein Herz ein Tempel des Heiligen Geistes? Jetzt, heute, gerade jetzt, ist es das. Ist er heilig? Können die Engel sozusagen über dein Herz fliegen und ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, weil er ja in deinem Herzen wohnt. Können sie das über dir ausrufen? Oder hast du angefangen, deinen Leib für deine eigene Sache zu gebrauchen? Du gebrauchst diesen Leib, Kraft zu bekommen, um bestimmte Qualifikationen zu erreichen, die du für dich selbst gebrauchst. Als dieser Mann mit dieser geborgenen Axt arbeitete, kam das Beil, das Eisen ab vom Stiel und fiel es in das Wasser. Er hatte nur noch den Stiel in der Hand, aber keinen Kopf sozusagen mehr. Das Beil, das Eisen hat gefehlt. Was hilft es, einen Axtstiel zu haben, ohne die Axt selber zu haben? Freunde, erkennt ihr, wie leicht so etwas passieren kann? Ich denke, wir sind uns nicht bewusst, wie schnell und leicht so etwas geschehen kann. Er versucht da Bäume zu fällen und im nächsten Moment war da kein Beil, das Eisen nicht mehr dran. Aber was mich gesegnet hat, war die Reaktion dieses jungen Mannes. Er hat nicht herumgeschaut, ob jemand das vielleicht gesehen hat. Und er hat nicht angefangen zu überlegen, was könnte ich tun, vielleicht wenn wir dann Pause machen, könnte ich meine Axt mit jemand anders sozusagen tauschen, dass keiner es merkt. Es gibt solche Leute, die so eine Einstellung haben. Den Moment, wo ihr Beil vom Stiel herabkommt, schauen sie herum, wer hat mich beobachtet, wer hat das gesehen? Es ist nicht wichtig, dann, was Gott darüber sagt. Die schauen nur herum, wer hat es gesehen, wer hat mich gesehen. Freunde, und plötzlich machst du Pläne um etwas zu tun, zu verstecken, dass du eine Axt ohne Beil hast, ohne Eisen. Vielleicht wie viele Jahre bist du nicht vielleicht sogar schon auf der Mission gewesen oder bist hier und eigentlich bist du gar nicht echt. Das ist nur was Gemachtes. Du bist nur damit beschäftigt, dass Menschen dich sehen, dass Menschen dich respektieren, dass Menschen viel über dich Gutes denken und du gehst herum und du gehst herum und merkst nicht, dass du sozusagen eine Axt ohne Beil, ohne Kopf herumträgst. Oder du bist das sogar. Eine Axt ohne Beil. Und du denkst, du bist auch, gehörst zu den Prophetensöhnen. Ich denke nicht, dass es einen größeren Betrug gibt. Und ich denke, und doch ist es, dass vielleicht Leute hier auf der Mission leben, Jahr für Jahr, bei denen es so ist. Erkennst du, wie leicht das Beil, das Eisen abrutschen kann? Du sagst etwas, aber plötzlich kommt es ganz anders heraus. Anders, wie du es eigentlich gedacht hast und wolltest. Es kam auf der verkehrten Weise heraus. Es kommt heraus, dass es den andere Person verletzt. Und dann sagst du, oh nein, ich habe es ja nicht so gemeint. Freund, du hast den Kopf deiner Axt verloren. Durch die Worte, die du gesprochen hast. Ich übertreibe hier nicht, nein. Mit diesen Worten hast du nicht nur dein Beil leicht beschädigt, sondern du hast den Kopf, das Beil von der Axt, vom Stiel verloren. Und du machst weiter, Tag für Tag mit der Arbeit hier. Und du rechtfertigst dich immer wieder. Ich hab's ja nicht so gemeint. Und jeder um dich herum erkennt es nicht. Aber Gott sitzt im Himmel und er sagt, dein Kopf von der Axt ist ab, weg. Und eigentlich muss ich sagen, du bist unbrauchbar in meinem Königreich. Oder du hast etwas Vertrauliches über jemanden weitergesagt, wo du wusstest, der andere wollte das nicht. Da, wo du eigentlich wusstest, du sollst dein Maul zuhalten sozusagen, aber dir ist es rausgerutscht, du hast es gesagt. Und man kann dann das sozusagen nennen, man hat jemand ausgerichtet, schlecht über jemanden gesprochen. Freund, du hast den Kopf deiner Axt verloren. Du hast etwas Vertrauliches über eine andere Person weitergegeben, was du hättest nie actually tun hättest sollen, dass du das anderen anvertraut hättest. Du denkst, ach, ich habe es nicht so gemeint. Ich wollte ja nicht einfach hier sitzen und dann schlecht reden über andere. Aber das kam einfach heraus. sagt, na, ist eigentlich nicht so schlimm. Es ist nur ein Splitter vom Griff weg. Nein, es ist nicht nur ein Splitter vom Griff, das ist der, das Beil, das Eisenstück ist weg, der Kopf ist weg von der Axt. Du gehst herum mit einem finsteren Auge. Der Herr Jesus sagt, das Auge ist das Licht der Seele. Und wenn dein Auge finster ist, wie finster ist nicht deine Seele, dein Herz? Der Herr sagt, du sollst nicht Ehebruch begehen. Dann hat aber der Jesus sogar gesagt, wenn jemand eine Frau lustvoll anschaut, hat er schon Ehebruch mit ihr begangen. Matthäus 5, Vers 28. Aber ich sage euch, einer, der eine Frau lustvoll anschaut, hat schon Ehebruch in seinem Herzen mit ihr begangen. Matthäus 5, Vers 28, ja. Im Alten Testament heißt es, man soll nicht Ehebruch begehen, aber im Neuen Testament geht es so weit, dass es ans Herz geht, wenn du nur im Gedanken damit beschäftigt bist. Und der Herr Jesus hat hier, und ich wiederhole, was schon im Alten Testament geschrieben war. Weil im Alten Testament in den 10 Geboten steht ja, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weibes. Begehren. Ich will es haben. Hab Verlangen danach. Oder eben seinen Diener, dass ich seinen Diener oder Dienerin begehre. Oder seinen Ochsen, seinen Esel. Oder irgendetwas, was deinen Nachbarn gehört. Wenn du die Frau des Nachbarn begehrst, oder du, Frau, wenn du den Mann deiner Nachbarin begehrst, dann hast du schon Ehebruch begangen. Und das ist, was auch schon das Alte Testament sagt. Und der Herr Jesus im Neuen Testament. Denk mal genau nach, ob du nicht vielleicht schon den Kopf der Axt verloren hast. Sei sehr, sehr vorsichtig, dass du nicht das Eisen vom Beil verloren hast. Oder vielleicht hast du schon Gedanken, oh, wie ist es, wenn mein Mann stirbt und ich dann diesen und jenen heiraten könnte? Oder wie wird es sein, wenn meine Frau stirbt und ich kann dann diese oder jene heiraten? Als Mann. Oh. Ich und dieses Mädchen. Oh. Wir würden so gut zusammenpassen. Wo sie stark ist, bin ich schwach. Wo ich stark bin, ist sie schwach. Du begehrst eine andere Frau oder die Frau eines anderen Mannes Frau oder des anderen Fraus Ehemann. Sag nicht, dass ich übertreibe, wenn ich das sage, dass du den Kopf deines Beils verloren hast. weil du wandelst herum wie ein Beil ohne Axt, ohne den Kopf, wenn das in deinem Leben so ist. Oder man schaut ein Paar an, dass du plötzlich anfängst zu denken, dieses Paar, diese Familie, der Mann, der weiß doch gar nicht, wie man mit den Kindern umgeht, wenn ich da wäre und ich die Kinder, ich wüsste, wie man mit den Kindern umgeht und ich wäre gerade der Richtige. Oder umgekehrt, du als Frau, sie weiß doch nicht, wie man mit den Kindern umgeht. Wenn doch vielleicht die Frau sterben würde, Krebs hat, was auch immer, könnte ich den Mann heiraten und ich könnte ihm zeigen, wie man diese Kinder erzieht. Du hast den Kopf von deiner Axt verloren, das Beil. Du hast es begehrt. Tu nicht, als wenn das nichts ist. Besonders wenn du diese Gedanken erlaubst und sie laufen lässt. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. So, dass das geschieht, es kommt das und da. Dann hast du den Kopf des Balls verloren. Vielleicht handelst du in einer fleischlichen Art und Weise. Du hast dein Temperament verloren. Und dann fange ich aber an, mich selbst zu trösten und sage, eigentlich musste er mal die Wahrheit hören. Und so, ich lass mich jetzt einmal ihm die Wahrheit sagen, dass er es hören kann. Ja, du sagst ihm die Wahrheit, aber du tust es in einer fleischlichen Art und Weise, nicht in einer geistlichen Art und Weise. Du tust es in einer Weise, das niederreißt, abreißt und nicht aufbaut. Und du hast den Kopf seiner Axt verloren. Dieser Mann hat sofort erkannt, was geschehen ist. Oh, das segnet mich, wenn ich seine Reaktion sehe. Ich kann euch nicht erklären, wie sehr mich dieser junge Mann segnet. Er hat nicht links und rechts geschaut, ob jemand mir zugeschaut hat, sondern sofort war er sich bewusst von der Ernsthaftigkeit, was gerade geschehen ist. Und er hat ausgeschrien, oh, mein Vater. Freund, erkennst du die Ernsthaftigkeit der Sünde, auf der du sitzt? In diesen Tagen habe ich Nehemia 9 und 10 gelesen. Da habe ich plötzlich wieder neu erkannt, wie ernsthaft Gott die Sünde sieht. Als sie von Babylon zurückkamen nach Jerusalem, da sagt die Bibel, dass Nehemia erkannt hatte, dass viele der Juden babylonische und heidnische Frauen geheiratet haben. Viele von uns würden vielleicht sagen, ja, es hat geschehen, was kann man da noch tun? Was hat Nehemia da getan? wir lesen, dass er seine Kleider zerrissen hatte. Ernsthaftig war diese Sünde. Er hat sie alle zusammengerufen. Er hat manche der Menschen bei ihren Haaren gepackt und sie gezogen. Oh, Nehemia, jetzt bist du aber fleischlich, jetzt bist du zu weit gegangen. Nein, Nehemia war im Geiste. Er hat die Ernsthaftigkeit dieser Sünde erkannt. Sie hätten nicht diese heidnischen Frauen heiraten sollen, die Götzen angebetet haben und nach Götzen anbeten werden und sie dann in die Familie hineinbringen. Er ist noch weiter gegangen, tiefer gegangen. Er hat gesagt, trennt euch von diesen Frauen, die ihr habt. Freunde, das ist, wenn du kennst, dass du deinen Kopf von der Axt verloren hast, wie ernsthaft wichtig das ist. Hat er versucht, das zu verbergen? Dieser junge Mann, dieser Prophet? Nein. Er hat geschrien, laut, vor jedem anderen. Oh, Meister, Herr, es war noch dazu geliehen. Wenn so wirst du handeln, wenn du offen bist für Gott und nicht ein Pharisäer bist. Du kommst ans Licht mit deiner Sünde. Man kann sagen, er hat die ganze Sache klar ausgesprochen. Er hat es auch gesagt, es war geliehen, es war gar nicht seins. Aber er hat sofort geschrien, ausgerufen. Oft, wenn ich sündige, auch bevor ich zu einem Seelsorger gehen kann, rufe ich aus zu Gott, oh Gott, ich habe dich betrübt, ich habe Schande gebracht. Ja, ich gehe dann damit auch zu einem Seelsorger. Ich will aber nicht nur von Menschen leben. Ich will nicht, dass mein Seelsorger beeindrucken. Aber in erster Linie, oh Herr, rufe ich zu dir aus, Gott, mein Herr und Gott. Ich will meine Sünde ans Licht bringen, nicht verbergen. Und wenn es nur ein kurzes Wort ist, was etwas über die Zunge gekommen ist, es war einfach ein Unfall, weil es war ja auch ein Unfall, es war nichts, nicht mehr, sondern nur ein Unfall. Möchte ich nur ein bisschen es mal anders bringen. Dieser Mann kam mit guten Vorsätzen und er war auch vor Gott ehrlich. Er hatte wirklich ernsthaftlich das Verlangen gehabt, Teil vom Werk Gottes zu sein. Und der Kopf der Axt fiel ab, das Beil fiel ab. Manchmal, wenn wir im Werk des Herrn sind, da ist dann keine Sünde. Niemand hat was Verkehrtes getan. Gott sieht mein Herz. Ich will ihm wirklich einfach nur dienen. Aber Gott erlaubt es, dass das Eisen vom Stiel herabkommt, der Kopf von der Axt herabkommt und man fühlt, ach, es hat alles keinen Sinn. Nichts mehr kann das Werk des Herrn sozusagen retten. Herr, du weißt, ich bin doch mit einem unschuldigen Herzen gekommen. Herr, du weißt, ich will dir dienen. Aber ich bin in einer Situation gelandet, dein Werk hat Schaden gelitten. Da ist die Gefahr, dass dein Werk komplett zunichte wird. In solchen Situationen vergesse es nicht, dass du einen allgegenwärtigen, allmächtigen Gott dienst, der sogar ein Eisen am Wasser schwimmen lassen kann. Verlier nie deinen Glauben vor diesem allmächtigen, allgegenwärtigen Gott, wenn du aufrichtig und ehrlich vor ihm wandelst. Und es will nicht nur irgendwann mal geschehen. Manchmal im Werk des Herrn fühlt es sich an, als wenn es ständig passiert. Gott erlaubt das, dass es geschieht. Dass sowas geschieht, weil Gott erlaubt es, sodass du in einer völligen Abhängigkeit von ihm kommst. Wo du erkennst, ich als Mensch kann nichts tun, um das Werk des Herrn zu retten. Der Teufel ist ausgegangen, um das Werk des Herrn zu zerstören, und ich kann nichts diesbezüglich tun. Das Eisen von der Axt ist herabgekommen. Wie kann ich das je wieder reparieren? Oh, erlaube es den Teufel nie, dass er dich durch Unglauben besiegt. Gott ist wohl in der Lage, sein Werk zu retten. Und jetzt zurückzukommen zu diesem jungen Mann. Ging er zuerst zu Elisa und hat zu Elisa auch gesagt, es war geliehen. Und Elisa hat zu ihm gesagt, geh hin, zeig mir, wo es geschah. Freunde, wenn du deine Sünde bekennst, sag nicht einfach nur, ich war eifersüchtig oder ich habe dies und das getan oder sogar Pornografie angeschaut. Nein. Elia hat zu diesem Mann gesagt, zeig mir genau, geh hin und zeig mir genau, was und wo es geschehen ist. Wie gehst du vor, wenn du zur Seelsorge gehst? Gehst du und sagst du auch, wie Sachen genau geschehen sind, was alles genau geschehen ist. Das ist schon der erste Schritt, um von deinen Sünden errettet zu werden. Nenn einen Spaten einen Spaten. Gestehe es, wo du gesündigt hast. Sag nicht nur, ich habe Pornografie angeschaut. Geh hin. Sag es mal genau, bring es ans Licht, was du genau gesehen hast, welche Bilder und so. Sprich es aus. Da hat der Mann Gottes zu ihm gesagt, wo ist es gefallen? Das war der erste Schritt. Aber das hätte noch das Eisen des Beils nicht zum Schwimmen gebracht. Um ehrlich zu sein, ehrlich zu sein, bringt nicht das Eisen zum Schwimmen. Noch etwas musste geschehen, um das Eisen zum Schwimmen zu bringen. Ein Stück Holz musste ins Wasser geworfen werden. Und das ist die Art und Weise, wie wir von unserer Sünde Errettung finden. Ein Stück Holz. Ein Mann hängt an einem am Holz. Der den Preis bezahlt hat, dass diese Axt, das Eisen wieder zurückkommt. Und der Schaden wieder hergestellt wird. Zeit ist vorangegangen, aber lass mich noch weiterlesen. Oder eine Geschichte will ich euch noch erzählen. Der Titel ist Die lange Stille, das Stillschweigen. Der Geschichte heißt es, am Ende der Zeiten waren Millionen, Milliarden Menschen vor Gottes Thron versammelt. Viele sind zurückgewichen von diesem breiten Licht des Lammes. Aber manche haben laut und stark mit Eindruck gesprochen. Und haben gesagt, kann Gott uns wirklich richten? Was kann er wissen über Leiden? Ein jüdisches Mädchen, was als einen jüdischen Nazi-Camp herausgekommen ist. Er hat nicht solchen Terror erlebt, geschlagen, Folterung und Tod. Aber ein schwarzer Sklavenjunge hat gesprochen und hat sein Hemd heruntergezogen. Da sieht man die Narben, die Wunden, das rohe Fleisch, dass die Fesseln um seinen Hals bewirkt haben, wo er als Sklave gefangen wurde ist und nachher getötet wurde. Ein anderer war ein Schulmädchen. Warum sollte ich leiden? Es war ja nicht meine Schuld. Es war ja mein Onkel, der mich missbraucht hat. Und so hat jeder Einzelne, all die verschiedenen, ihre Anklage gegen Gott gehabt. Oh, wie ungerecht ist Gott im Himmel. Oh, im Himmel ist doch nur Gutes im Himmel, Licht, kein Weinen, keine Furcht im Himmel, kein Hunger. Kein Hass ist im Himmel. Oh, wenn es im Himmel so ist, was würde Gott, was weiß er überhaupt? Wie kann er verstehen, das Leiden, durch das wir ihn durchzugehen hatten? So hat jeder so sein Lied Gott gebracht, sozusagen sein Klagen. Das jüdische Mädchen. Das Sklavenjunge. Einer, der in der Bomben von Hiroshima war und seine Glieder verloren hat. Anderer, der Arthritis hat, der sich nicht mehr ohne Schmerzen bewegen kann. Und sie kamen alle dann zusammen, haben sich versammelt vor Gott. Und sie sind eins geworden, jetzt eine Entscheidung gegen Gott oder vor Gott zu haben. Sag, wenn Gott den Mut, Frechheit hat, sie zu richten, zuerst muss er mal gerichtet werden. Dann muss er auch auf Erden mal leben, als Mann, so wie du und ich. Ich Und das jüdische Mädchen hat gesagt, er muss als Jude geboren werden, dass er auch leiden wird, wie wir Juden gelitten haben. Und sogar seine Geburt muss etwas Schändliches sein, worüber man sich ja schämt. Und dann, Gott, da musst du ihm auch eine Aufgabe geben, die er zu erfüllen hatte. Eine Aufgabe, die so schwierig ist, die ihm sozusagen verrückt werden lässt, wenn er nur daran denkt, wie unmöglich es ist. Und noch eins. Lass ihn mal von seinen eigenen Freunden, die im Nächsten stehen, ihm verraten, um dass er mal falsche Anschuldigungen bekommt. Und lass ihn von einem Gericht gerichtet werden, die nicht neutral sind, sondern einseitig ist gegen ihn. Und lass ihn mal schuldig sein, gesprochen werden von einem Richter, der zu feig ist, um die Wahrheit, für die Wahrheit zu stehen. Lass ihm, dass er gefoltert wird. Lass ihn mal erleben, was es heißt, ganz allein gelassen zu sein, wo niemand mehr mit ihm steht. Und dann lass ihn sterben. Sodass da kein Zweifel ist, dass er tot ist. Und möge da eine ganze Gruppe Zeugen sein, die Zeugnis ablegen können, dass er tot ist. Und so standen sie. Und in dieser Gruppe war viel Murren und Reden und jeder hat was zu sagen gehabt. Und als sie die letzte Anklage ausgesprochen haben, war da plötzlich eine große, lange Stille. Niemand hat ein Wort ausgesprochen. Keiner hat sich bewegt. Sie waren alle todstille gestanden. Plötzlich war es ihnen bewusst geworden. Gott hat diese Strafe schon getragen. Freunde, das war der Preis, den er gezahlt hat für dich und mich, sodass unser Axt, das Beil, das Eisen wieder schwimmt und ans Licht kommt. Ein Mensch musste am Holz gehangen werden, um da unsere Sünden zu tragen. Und du, der du jetzt hier sitzt, wie schwer auch deine Sünden sind und wie schwer sie dir erscheinen, vielleicht schon die Wochen, die du vielleicht schon auf der Mission jetzt bist, wo die Sünden dir zu schwer geworden sind, dass du sie nicht mehr tragen kannst. Es ist wie ein Axt, das Beil, was vom Stiel gefallen ist, keine Hoffnung mehr. Da ist alles umsonst, alles verloren. Aber wenn du das Beispiel folgst von diesem jungen Prophetensohn, dann wirst du das Wunder Gottes in deinem Leben erleben. Nachdem er Elisa gezeigt hatte, wohin das Beil, das Eisen gefallen ist, lesen wir diese erstaunlichen Worte im Vers 7. Und dann sagte Lisa, hebe es auf für dich selber. Heb's auf. Da reckte er seine Hand aus und nahm's. Freunde, der Preis ist bezahlt für deine Sünden. Das Eisen der Axt schwimmt. Aber Gott sagt, du hebe es jetzt auf, du selber hebe es auf. Du musst jetzt im Glauben den Schritt unternehmen, dass du es selber aufhebst. Nachdem du das getan hast, nachdem du das bekannt hast, nehme Gottes Vergebung an. Und dann werden wir diese wunderbaren Worte erleben, was hier steht. Da reckte er seine Hand aus und nahm's. Das ist alles, was nötig ist heute Morgen. Wenn du das noch nicht getan hast, oder vielleicht hast du es getan, dann preise Gott dafür. Aber wenn du es noch nicht getan hast, dann sagt der Herr, geh und recke deine Hand aus. Tu's, heb's auf für dich. Sorg dich nicht. Ich habe den unmöglichen Preis bezahlt, sodass dein Eisen von der Axt schwimmen kann. Der Kopf sozusagen des Beiles schwimmen kann. Macht nichts aus, ob es unmöglich aussieht, wenn du deine Sünden jetzt betrachtest, wo du denkst, ja, für andere ja, aber nicht meine Sünden, nein. Gott hat den Preis bezahlt, dass es schwimmen kann. Du musst jetzt hingehen und es selbst aufheben. Dann lesen wir eben diese wunderbaren Worte. Und er hat die Hand ausgereckt und er hat es genommen. Möge da nicht einer hier sein, der heute Morgen sitzt, wo Christus schon den Preis bezahlt hat, aber dass er auch wirklich jetzt den nächsten Schritt macht, wo er die Hand ausreckt und es sein Eigen macht. Dass es dein Eigen wird. Dass du Teil von den Prophetenjüngern sein kannst, die einheitlich zusammen sind im Tempel Gottes. Lass den Teufel es nicht sagen, ich bin nicht einer von denen, andere ja, aber nicht ich. So spricht der Teufel. Gott sagt, hebe es auf für dich selber. Du kannst auch ein Teil davon sein. Zum Schluss noch. Vielen Dank für das Wort, für den Gottesdienst, den wir gehört haben. Da wären noch 2, 3 Punkte, die ich auch erwähnen könnte. Tu das, was Gott zu dir gesagt hat, dass du tun sollst. Gott hat zu uns gesprochen. Und tu das, was Gott zu dir gesprochen hat. Den Gottesdienst, den wir gehört haben. Erinnere mich an die Erweckung, die wir hier erlebt haben. Ja. erleben. Wo einer nicht nur sagt, oh, ich hatte Lust und ich habe gestohlen. Nein, sondern du bist hingegangen und sagst, hier hat es begonnen. Da ist der Anfang von der ganzen Sache. Geh ganz an die Wurzeln. So sind wir frei geworden von unseren Sünden. Und auch dieser Prophet, der gesagt hat, komm bitte mit uns. Und er hat gesagt, ja, ich komme mit. Nun, ich weiß nicht, wo wir, du und ich, das getan hätten, aber dieser, er war ein wahrer Prophet. Er konnte sich demütigen und kann sagen, ja, ich komme mit euch. Du sagst vielleicht, ja, ja. Wir sagen vielleicht, ja, ich gehe gerne hin, da und da zu predigen und so. Aber nein, hier, der Prophet ging mit da, wo sie Bäume gefällt haben. Ich als Prediger, Frau, Eltern, soll ich mich jetzt so demütigen, um im Wald zu arbeiten? Nein, er konnte sich beugen. Sehen wir, was das bedeutet, sich zu demütigen, zu beugen, erniedrigen. Er ist mitgegangen. Und der andere hat gesagt, oh weh, das war noch sogar eine Axt, die ich geliehen habe. Der Prophet hat gesagt, wo ist es hingefallen? Er hat es ihm genau gezeigt, da ist es hingefallen. Mögest auch du zum Herrn kommen. Ich schaue mir Bilder an, die sind so und so und so. Ich werde ärgerlich, wenn die Situation ist und so und so. Wo du mal alles genau ins Detail sagst, genau sagst. Wisst ihr, wenn man eine Schlange genau auf den Kopf trifft, dann stirbt sie. Aber wenn auch der Körper sich noch bewegt, aber weil du sie in den Kopf geschlagen hast, wird sie sterben. Du und ich, lasst uns die Sünde ans Licht bringen, genau beschreiben, wie sie ist, dass wir einen Kopf schlagen und dann sterben wird. Welche Sünde ist in dein Leben, die immer wieder hervorkommt und nicht sterben will? Was sind diese Sünden, die immer wieder in dein Leben zurückkommen? Dass sie immer zurückkommen. Aber bring es heraus, bekenne es, sodass es offen ist und oh Doktor, Diener des Herrn, ich war gesegnet durch dieses Wort. Dann dachte ich, bin es jetzt nur ich, der dies erlebt? Dann dachte ich an Petrus, als er gepredigt hatte und wo der Heilige Geist auf die ganze Menschenmenge kam. Dann habe ich mich gefragt, wir, zu denen jetzt gepredigt wurde, kommt der Geist herab auf uns, sodass der Geist Gottes auch in uns wirkt. Wo der Heilige Geist in dein Herz kommt und all die Sünde hervorbringt und dann Gott dir in seine Kraft hilft, dass du es überwinden kannst. Warum ist es aber, dass du oder ich nicht Sieg über die Sünde haben? Der Prophet hat zu ihm gesagt, zeig mir genau, wo ist das Eisen gefallen, das Eisen von der Axt. Er hatte nur noch den Stiel der Axt gehabt. Wo ist die Axt, das Eisen? Er war ja geplagt, weil es war geliehen, es war nicht sein eigen. Dieser Leib, diese Seele, die ist nicht, ja, ist nicht unser eigenes, ist uns geliehen, anvertraut worden. Wenn du stolz bist und tust, dass alles gut ist, du bist hochmütig, verstehe, das ist nicht der Leib, der dir gehört, der ist nur dir von Gott anvertraut worden. Nun du, zeige es. Sag, ich bin von diesen und diesen geplagt. Das ist geschehen. Und dann habe ich das und das getan. Bring mir alles ans Licht, so wie es war. Mädchen, Mütter, Jungs, Väter, kommt zum Herrn. Zeigt den Herrn, sagt es ihm. Das ist, was mich plagt in meinem Leben. Ja, der Herr hat dir gezeigt, dass du gesündigt hast, als du so gesprochen hast. Aber du, geh du jetzt tiefer. Nicht, dass wir sogar nur entschuldigen, aber es nicht richtig tun, sondern dass wir es wirklich ganz und gar so, wie es war, in Ordnung bringen. Dann werden wir in der Lage sein, das Kreuz tagtäglich zu tragen. Wir werden nicht in der Lage sein, das Kreuz aufrecht zu tragen, sondern wir müssen es uns beugen, es tragen, tagtäglich. Die Frage, die ich für dich habe, Geschwister, Kinder Gottes, sind wir der Sünde gestorben? Wo hast du den Herrn verloren, den Willen des Vaters, auch mit deinen Augen, mit deinen Gedanken, mit deinem Herzen? Wo? Der Prophet hat gesagt, zeig mir, wo ist das Eisen der Axt hingefallen? Jesus braucht es, dass wir selber reden, dass wir jetzt klar sagen. Da war der blinde Mann, der nicht sehen konnte. Der Herr hat zu ihm gesagt, was soll ich für dich tun? Jesus hat es wohl gesehen. Er wollte nicht nur seine Hände auf ihn legen, sondern er wollte von ihm hören, was soll ich dir tun? Was willst du, dass ich dir tue? Wir, die wir hier sind, Jesus weiß unsere Not und Bedürfnis, aber er wartet auf uns, dass wir herauskommen, dass wir rufen und sagen, das ist verkehrt gegangen. Weil man will Hilfe und kommt zu jemandem und sagt, kann ich dir helfen? Aber du musst kommen und sagen, das ist, wo ich Hilfe brauche. Der Herr hat zu uns gesprochen. Jetzt liegt es an uns, dass wir zum Herrn kommen. Dies und das, wo ich noch versage. Nun, ist es für dich so schwierig zu sagen, ich bin geplagt mit Pornografie. Aber ist es dir zu viel, dass du mal sagst, das und das, das schaue ich mir an, diese Bilder sehe ich. Es ist schon schwer genug für dich, zu sagen, ja, ich schaue mir Pornografie an, aber in Details zu gehen, das ist dir das wohl noch viel schwerer. Oh, und sie wollen nicht sagen, da ist das Eisen gefallen. Warum werde ich ärgerlich? Warum habe ich Groll? Und warum kann ich nicht vergeben? Das ist der Grund, wo es begonnen hat. Und ich sag's mal genau so, wie es ist. So kam die Erweckung. Gott hat uns gezeigt, dass wir Sachen klar aussprechen, wo die Sünde herkommt, die Wurzel der Sünde. Wenn du nicht in der Lage bist, Sünde zu überwinden, weil du Gottes noch nie genau deutlich gemacht hast, wo die Wurzel liegt, du kommst zu deinen Eltern und sagst, ich bin ein Dieb, ich stehle. Wo du sagst, nein, das und das habe ich genommen. Aber erkläre es, ich bin ein Dieb. Ich habe das und das gestohlen. An dem Tag, wollte mir das und das kaufen, darum habe ich das gestohlen. Geh mal ins Detail. Das ist Erweckung. Wir sind erweckt in unseren Seelen durch diesen Gottesdienst. Gott ist am Wirken. Er erweckt uns in unseren Herzen. Wir müssen zu ihm kommen. Oh, Geschwister, wir kommen noch zu denen, die dickköpfig sind. Wir werden noch alle vor Gottes Thron stehen müssen und Rechenschaft ablegen müssen, wo jeder sozusagen Rechenschaft ablegt über das, was er auf Erden getan hat. Wenn du deine Sünde bekennst, bekenn es, aber geh zur Wurzel. Hilft gar nichts, wenn da ein großer Baum da ist und man schneidet nur oben ein paar Äste weg. Und man sagt, oh, ich habe die Wurzel an den Baum umgeschnitten. Aber die Wurzel steht noch. Wir müssen wirklich die Wurzel herausholen, dass der Baum auch komplett abstirbt. Darum, junge Leute, Väter, Mütter, wie lange wollen wir noch in der Sünde leben? Und der Grund ist eben, weil wir nicht zur Wurzel der Sünde kommen. Man sieht jemanden, da weiß man, der hat Ich habe von der Sünde sich getrennt. Diese Person lebt für Gott. Du kannst sehen, dieses junge Mädchen, dieser Junge, die Eltern, die haben etwas, die haben was empfangen. Die Art und Weise, wie sie handeln und reden, man erkennt, die haben was empfangen. Die haben was von Gott bekommen. Die Zeit war da, wo sie ans Licht gebracht haben oder gezeigt haben, wo das Problem liegt, wo die Axt gefallen ist. Wo dann das Holz, das Stück Holz genommen worden ist, ins Wasser geworfen und dann ist die Axt geschwommen. Und du sagst, es ist möglich, dass ich schwimmen kann, dass ich wieder an die Oberfläche komme. Aber durch die Gnade Gottes, durch die Kraft Gottes, die Kraft, die im Propheten war, hat das Eisen zum Schwimmen gebracht. Und das für dich selber, du musst einen Schritt unternehmen. Du selber, wenn Gott zu dir gesprochen hat, und mach den nächsten Schritt. Wir mussten in die verschiedenen Häuser gehen, in die Städte, umliegende Städte, wo auch immer, um Sachen mit Menschen in Ordnung zu bringen, wieder gut zu machen, Sachen, wo man nicht zu Bett gehen kann und wo man weiß, dass etwas in meinem Herzen und das habe ich noch nicht recht gemacht. Wie ist es bei dir? Wenn du weißt, da ist etwas, was ich gesprochen habe und ich habe es nicht in Ordnung gebracht. Was tust du? Lass uns beten. Herr, wir danken dir. Danke, dass wir jetzt, wo wir noch leben, so einen Gottesdienst führen können. Das erweckt uns, belebt uns, das lehrt uns, wie wir mit dir wandeln sollen. Oh, sodass das Beil, das Eisen wieder schwimmen kann und dass es zum Eigentümer zurückgegeben werden kann, weil es war ja geborgen. Auch dieser Leib, in dem wir stecken, der ist auch uns geliehen, anvertraut worden. Oh Herr, wenn da noch einer stolz und hochmütig ist und sich was einbildet, dass er doch erkennen kann, er kann auch wie eine Ameise im nächsten Moment tot sein. Und Herr, da sind viele, die bitten, dass du Regen schickst. Denk an sie. Du hast auch jetzt zu uns gesprochen. Wer ein Ohr hat zu hören, dass er doch höre. Und jetzt liegt es an uns, an jeden Einzelnen, das Kreuz auf sich zu nehmen und den Weg vorwärts gehen. Auch wenn es steil ist, rutschig ist, aber doch jeder Einzelne sich an dir festhält. Herr, sei mit uns. Herrsche du durch deinen Geist. Möge dein Wille in unserem Leben geschehen. Amen.